Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von KKSC für Geschäftsführer, Einkaufsleiter und Supply Chain Leiter von kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen. Da sind wir wieder zusammen, Joscha. Wie jede Woche. Servus, grüß dich. So wie jede Woche, hätte ich fast gesagt. Zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Ort, mit der nächsten Podcast-Folge. Ja, heute mache ich wieder mal die kurze Einleitung und übergebe dann wieder an dich. Mhm. Und zwar soll es ja heute um das Thema Einkaufspreisreduzierung gehen. Dass wir einfach mal das Thema Einkaufspreisreduzierung, Cost-Cutting im Einkauf durchleuchten heute und uns ein bisschen zu dem Thema austauschen.
Genau. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Kiwansch, für die einleitenden Worte. Und ich glaube, das Thema ist eines, das ist aus meiner Sicht richtig, richtig groß, weil damit hat einfach jeder zu tun. Jeder Einkäufer hat damit Berührungspunkte. Und deswegen glaube ich, ist es am Ende des Tages auch für jeden ziemlich interessant. Und deswegen würde ich sagen, lass uns gleich einsteigen. Ich habe natürlich wieder ein paar Fragen mitgebracht. Versuch dich wieder zu löchern, vielleicht auch irgendwie mal schauen, ob ich irgendwas noch ein paar richtig golden Nuggets von dir rauslocken kann.
Vor allen Dingen mit dem Equipment, was wir heute haben oder ab heute haben, da ist die Tonqualität auch deutlich besser. Also von daher müssen wir mal richtig guten Input diesmal preisgeben quasi, ne?
Ganz genau, ganz genau. Deswegen dürfen jetzt alle Zuhörer die Ohren spitzen. Wir starten mal durch. Kiwansch, das Thema EK-Preisreduzierung, ich hatte es ja schon jetzt auch gesagt, aber vielleicht kannst du mal so einen aktuellen Status geben. Ist es oder wie ist es denn momentan in den Einkaufsabteilungen von Relevant? Was sind da momentan so deine Erfahrungen?
Ja gut, ich muss sagen, ehrlicherweise, ich glaube, man darf ja zwei Sachen halt nicht machen. Ne? Es gibt ja immer so den Eindruck über den Einkauf. Der Einkauf ist ja eigentlich nur dafür da, um die Preise zu drücken und, wie man so schön sagt, günstiger einzukaufen. Wenn ich dann schon immer höre, günstiger oder noch besser billiger einkaufen, dann weiß ich eigentlich schon, dass ich mit keinem Einkäufer spreche, weil so drücken wir uns halt in der Fachsprache nicht aus, billiger oder günstiger einkaufen. Das kann man dann am Wochenende machen, wenn man irgendwie die Prospekte sich anschaut am Frühstückstisch, dann kann man mal gucken, was man billiger einkaufen kann. Aber grundsätzlich ist das Thema Einkaufspreisreduzierung sollte immer ein Thema sein im Einkauf. Nochmal, man darf den Einkauf nicht darauf reduzieren, aber wir sind ja im Einkauf nicht dafür da, um das also für das gleiche Beschaffungsvolumen mehr Spend auszugeben quasi, sondern eines der Hauptaufgaben sollte aus meiner Sicht immer für den Einkauf sein, eine vernünftige Spend-Analyse zu machen und zu schauen, wohin bewegen sich die Einkaufspreise hin und wie kann ich die optimieren. Aber das ist natürlich auch nicht überall der Fall, muss man sagen. Also aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich aus den Gesprächen heraus mit unterschiedlichen Unternehmen, mit unterschiedlichen Kunden von uns und so weiter. Es ist ein Thema, Einkaufspreisreduzierung. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl aktuell, dass viele Mittelständler so ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, einfach so ein bisschen sich vom Strom leiten lassen aktuell. Irgendwie ist alles ist ein bisschen ruhiger aktuell. Irgendwie die Lager sind voll. Die Bestellungen gehen ja runter, sage ich mal. Also die Bestellungen, die Einkaufsabteilung rausschicken von den Mengen her, reduzieren sich, weil einfach die Lager voll sind. Insofern habe ich so das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen ausruht, was aus meiner Sicht ganz klar fatal ist. Ne? Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo man nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Weil wenn wir einfach mal so ein paar Monate oder Jahre zurückdenken, Jahre hört sich jetzt relativ lang an, ne? Also wenn ich so ein Jahr zurückdenke, anderthalb, wie wir mit dem Rücken zur Wand in den Einkaufsabteilungen standen und eigentlich nur Troubleshooting gemacht haben und gerade jetzt, wo wir einfach sagen, ey, wir haben jetzt, ist eigentlich eine sehr gute und komfortable Situation. Und gerade jetzt muss ich doch meine strategischen Dinge angehen im Einkauf. Und das ist unter anderem auch das Thema Einkaufspreisreduzierung aus meiner Sicht. Also gerade jetzt liebe Einkaufsabteilung, mein Appell, jetzt habt ihr die Zeit, jetzt muss man das Thema angehen, damit man für die Zukunft vernünftig gewappnet ist, weil wenn man es nicht jetzt macht, wann möchte man es denn machen? Ne? Also willst du denn wieder die Themen anschauen, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, deine Lieferanten wieder nicht liefern und die Bedarfe hochgehen und die Lieferanten zusitzen, da hast du sowieso keine Chance, deine Einkaufspreise in die vernünftige Richtung zu lenken. Und jetzt ist der absolut goldene Zeitpunkt dafür aus meiner Sicht.
Das heißt doch auch, wenn ich das dann auch bei dir jetzt so richtig alles heraushöre, es entwickelt sich momentan schon wieder in Richtung, wie man so schön sagt, zu einem Einkäufermarkt, oder?
Ja, also es ist ja auf jeden Fall, ist es deutlich, ich sag's mal in meinen eigenen Worten, entspannter für Einkaufsabteilungen, als wie es mal war. Gar keine Frage, ne? Also das ist tatsächlich, ist tatsächlich so, so ist das Empfinden, es mag immer noch Warengruppen geben, die eine größere Herausforderung sind. Also von der Verfügbarkeit her zumindest. Ne? Von den Einkaufspreisen her, können ja mal die Zuschauer gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Welcher Lieferant ist denn auf euch zugekommen und hat gesagt, ach, wir haben jetzt die letzten 2 Jahre kräftig angehoben, wir senken jetzt mal um 20%, weil das waren ja die Preiserhöhungen. Was hatten wir für Preiserhöhungen? Teilweise 20, 30, 40, 100%. Was es da für Preiserhöhungen gab? Da sind wir lange nicht. Ne? Klar, da spielt das Thema Energie noch eine Rolle. Ne? Aber das machen ja viele Lieferanten, wenn man mit denen spricht, dann sagen, ja, klar, Rohstoffe sind runtergegangen, aber Energie. Und sie dürfen nicht vergessen, wir haben ja uns eingedeckt schon mit Halbzeugen und Rohmaterial damals schon, damit wir ja auch sie immer beliefern können, dann kommen ja immer solche Aussagen. Hatten wir doch letztens
Personalkosten etc.
Genau. Haben wir letztens noch die Diskussion noch gehabt, Joscha, wo wir uns darüber unterhalten haben, was die Lieferanten für Argumente zücken, wenn es um Preisverhandlungen geht. Und klar, und jetzt, was dann halt auch noch kommt, ist das ganze Thema Transportkosten. Aufgrund der, ich kann das Wort immer nicht richtig aussprechen, Houthi-Rebellen sind es doch, glaube ich.
Die, ne? Houthis,
genau. Genau. Die Houthi-Rebellen. Und da ist ja, was machen jetzt die Reedereien aktuell? Die Reedereien sagen ja, der Import wird ja nicht weniger, der Frachtraum wird aber nicht mehr, sondern tendenziell der verfügbare Frachtraum wird weniger, weil sie einfach diesen Umweg fahren müssen unten lang. Und um mal einfach diese Angriffe der Houthi-Rebellen zu vermeiden, machen das ja viele Reedereien und da gehen ja die Kosten aktuell auch hoch. Ne?
Also das heißt auch, um auch nochmal darauf zurückzukommen, aus deiner Sicht und beschäftigen sich die Unternehmen derzeit, was du jetzt zumindest auch so mitbekommst, zu wenig mit dem Thema, richtig?
Bin ich, genau, das sehe ich absolut so. Das ist zu wenig, aber das ist einfach... Das ist ja auch unter anderem eines der Gründe, warum ich mich auf diesen Weg begeben habe. Das Ziel ist ja auch, die Einkaufsabteilung im Unternehmen entsprechend zu positionieren, als eine strategisch wichtige Abteilung zu positionieren. Und ich habe einfach gerade im Mittelstand immer wieder den Eindruck, dass man das einfach die Notwendigkeit nicht sieht. Und das ist viel zu wenig aus meiner Sicht. Das hatte ich ja im Eingangsstatement schon gesagt. Also da muss man jetzt eigentlich Vollgas geben. Da kann man jetzt wirklich gute Dinge machen und gute Dinge in die Wege leiten und dann nachhaltig davon profitieren halt. Ne?
Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter mit meinen Fragen. Ich höre immer wieder auch so von dem einen oder anderen Kunden und muss dann auch immer ein bisschen lächeln. Das ist schon langjähriger Lieferant, mit dem arbeiten wir schon zusammen, ja, da kann ich jetzt nicht auf den Zug gehen und sagen, hey, wir müssen über eine EK-Preisreduzierung sprechen. Ja, wie stehst du dazu, Kiwan? Kann man denn nur bei neuen Lieferanten die EK-Preise reduzieren oder kann man das auch mit bestehenden machen?
Sehr schöne Frage, Joshua. selbstverständlich kannst du das auch mit deinen bestehenden Lieferanten machen, gerade da. Weil wenn das Argument kommt, nach dem Motto, das ist ein langjähriger Lieferant, mit denen haben wir so gute Beziehungen, da kann ich doch nicht jetzt mit einer Preisreduzierung um die Ecke kommen. Doch, gerade da kannst du mit einer Preisreduzierung um die Ecke kommen. Weil wenn du schon so lange zusammengearbeitet hast und das Geschäft funktioniert, der hat sich auf dich eingeschossen, seine Prozesse, seine Produktion, seine Lieferung, seine Logistik etc., muss er doch in der Lage sein, solche Synergien zu erzeugen, dass er dir entsprechende Preise reduzieren kann. Also gerade bei, also am einfachsten muss es mit bestehenden Lieferanten sein und ist es auch mit bestehenden Lieferanten. Was ich da ganz gerne immer mache, so als so aus der Einkäufer-Werkzeugkiste, ist mal, jeder kennt ja diese, wahrscheinlich diese Preiserhöhungsschreiben von den Vertrieblern, die man dann immer zu Weihnachten bekommt. Am besten kommt der Vertriebler mit dem Wein zu Weihnachten oder im neuen Jahr mit oder im neuen Jahr mit einem neuen Kalender oder mit einem Wein und einem neuen Kalender, auf jeden Fall irgendwie mit irgendwelchen Giveaways. Und dann hat er dann meist noch einen kleinen Umschlag dabei, wo dann nicht ein Gutschein drin ist, sondern die Preiserhöhungsankündigung von dem Vertriebler. Und da sage ich einfach, schreibe den Brief an deinen Lieferanten, bevor dein Lieferant dir den Brief schreibt. Und zwar schreibe deinem Lieferanten einen Brief, genauso wie er es für seine Preiserhöhung tut. Mach das vorher, bevor dieser Brief kommt, und schreibe dem einfach, dass du eine Preisreduktion für das nächste Jahr oder für die nächste Zeit, das muss ja nicht nur im Jahreswechsel sein, sondern es kann auch unterjährig sein, dass du eine Preisreduktion von deinem Lieferanten erwartest und ihm zu einem Preisgespräch einlädst. Also insofern, also das ist übrigens ein Thema, was ich persönlich sehr oft gemacht habe, sowohl zu meiner Zeit, als ich Angestellter war, aber auch in unseren Beratungsprojekten, dass man wirklich sowas macht, seinen bestehenden Lieferanten Schreiben aufsetzt und sagt, X% Preisreduktion, ich lade dich zu einem Preisreduzierungsgespräch ein, bereite dich bitte darauf vor, etc. pp. Und dass man das dann in der Verhandlung komplett durchspielt mit seinem bestehenden Lieferanten. Insofern, um deine Frage dann nochmal zu beantworten, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Nee, passt, führ du gerne fertig. Ja.
Nee, insofern, um deine Frage zu beantworten, nein, nicht nur mit neuen Lieferanten kann man Preise reduzieren, sondern gerade mit bestehenden Lieferanten gibt es so viele Möglichkeiten, wo man Preise reduzieren kann. Viele vergessen ja auch noch das ganze Thema. Es geht ja nicht nur darum, zu sagen, lieber Lieferant, Preise reduzieren, wie ist mir egal, reduziere deine Preise, sondern auch so dieses Thema Value Engineering beispielsweise, ja. Also, dass ich im Grunde genommen meine Entwicklung mit an den Tisch hole, den Lieferanten an den Tisch hole und sage, okay, wir gucken uns jetzt mal diese Warengruppe an und die konkreten Produkte aus der Warengruppe. Was können wir denn an dem Produkt optimieren, um deine Kosten zu reduzieren? Und dann würde ich den Lieferanten auch erstmal kommen lassen, weil er ist doch der Spezialist für das Stanzteil, für das Druckgussteil, für das Drehteil, für die Oberflächenbeschichtung und was auch immer ich da einkaufe. Dem einfach zu sagen, komm, mach mir einen Vorschlag, was müssen wir tun, um hier die Kosten zu reduzieren und unsere Einkaufspreise um 10% zu reduzieren, als Beispiel einfach. Das ist ja auch ein Ansatz, der viel zu wenig gemacht wird. Da muss ich aber fairerweise auch sagen, dass oft da auch die Entwicklungsabteilung nicht immer mitspielt. Aber das muss eingefordert werden vom Einkauf, ne? Das ist einfach so. Weil,
das gehört dazu, ja.
Genau, ja. Also gibt es viele Möglichkeiten. Man muss ja mal kreativ sein als Einkäufer und mehrere Wege dort gehen. Aber das ist halt auch dieses Thema, ne? Also wirklich das Produkt auf den Tisch zu legen und sagen, komm, wie kriegen wir das jetzt hin, um hier die Kosten zu reduzieren? Da habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Ansatz, mit dem ich reingehe und ein anderes Gespräch, was ich mit meinem Lieferanten führen kann, als wenn ich jetzt ganz bloß und stumpf sage, Preise reduzieren um 10%, wie ist mir egal.
Genau. Ich glaube, da war in den letzten 3-4 Minuten schon einiges Wertvolles dabei, was sich jeder Zuhörer hier rausziehen kann. Also vielen lieben Dank schon mal dafür, Kivansch. Jetzt würde ich tatsächlich gleich ein wenig gehen und auch mal so ein wenig auf die Landkarte des ganzen Lieferantenportfolios legen. Gibt es kulturelle Unterschiede, wenn ich jetzt mit einem aus Deutschland oder aus Asien spreche oder auch Europa und Osteuropa. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen auf die Landkarte blicken und da nochmal ein paar Unterschiede erläutern.
Ja, kann ich gerne machen. Wobei, bevor ich darauf einsteige, würde ich ganz gerne nochmal sagen, weil viele, ich merke das halt in vielen Gesprächen, dass viele den Eindruck immer haben, wenn wir beispielsweise solche Projekte machen, dass wir einfach dieses ganze Thema Einkaufspreisreduzierung immer mit einer Lieferantenumstellung hinkriegen und am besten dann immer nach Osteuropa oder nach Asien. Dem ist ja nicht so. Wir haben ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, ist der vorherige Podcast hinsichtlich der Materialverfügbarkeit noch nicht online, aber der wird ja kommen und dieser Podcast baut ja auch darauf auf, jetzt diese Folge. Und da habe ich es ja auch schon beschrieben, das möchte ich gerne hier auch nochmal tun. Es ist ja so, es geht ja nicht darum zu sagen, ich gehe mit dem Produkt in das eine Land, um die Preise zu reduzieren, sondern ich muss ja eine vernünftige Beschaffungsmarktanalyse für meine Produkte, für meine Warengruppen machen und dann den richtigen Beschaffungsmarkt dafür quasi definieren und raussuchen. Insofern, und der richtige Beschaffungsmarkt kann auch Deutschland sein. Also du kannst ganz, ganz gut als Einkäufer auch ein Produkt beispielsweise aus Asien, Ost- oder aus Osteuropa nach Deutschland verlagern oder innerhalb von Deutschland verlagern. In alle Richtungen sind da ja Möglichkeiten da, sondern es geht ja nicht um das Land, sondern es geht wirklich um dein Produkt und die Produktionstechnologie, wo du die am besten einkaufen kannst, zu den besten Kosten. Klar spielt dann natürlich auch noch das ganze Thema Logistik und etc. eine Rolle, aber das ist nicht landabhängig, sondern das ist einfach Warengruppen und Produktionstechnologie in den jeweiligen Beschaffungsmärkten. Davon ist das abhängig. Aber was wir ganz klar sagen können, ist der kulturelle Unterschied, den du angesprochen hast. Also es ist ein Riesenunterschied in der Zusammenarbeit mit einem deutschen Lieferanten, mit einem europäischen Lieferanten, mit einem osteuropäischen Lieferanten oder mit einem asiatischen Lieferanten. Wobei ich da eher schon sagen würde, Deutschland, Europa, das ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber wenn ich mir schon in dem Moment, wo ich das ausspreche, wenn ich mir schon italienische Lieferanten beispielsweise angucke, ist da ja auch schon eine andere Zusammenarbeit notwendig, um das erfolgreich zu gestalten, als wie wenn ich mit einem deutschen Lieferanten zusammenarbeite. Man kann das natürlich alles nicht immer pauschalisieren. Ne? Es ist ja, gibt auch in Deutschland genauso Lieferanten, wo du sagst, die sind super gut aufgestellt, die Zusammenarbeit ist relativ easy mit denen. Aber es gibt auch in Deutschland Lieferanten, wo du sagst, das gibt es nicht, was haben die für Prozesse, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und genauso ist es auch in anderen Ländern. Aber einfach mal, wenn man so diesen kulturellen Aspekt irgendwie betrachtet, ist das schon so, dass das ein Riesenunterschied ist. Ne? Also ich kann ja gerne mal ein bisschen so von den Bereichen, also von den Ländern her, mal so ein paar Beispiele geben, wie ich das einschätze. Gerne. Also grundsätzlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ist es tatsächlich so, wenn du mit deutschen Lieferanten zusammenarbeitest, ist erstmal aufgrund der Distanz und der gleichen Sprache und des gleichen Verständnisses in der Regel, ist einfach die Zusammenarbeit deutlich, deutlich einfacher. Das ist so, die Wege sind kürzer, die Transportwege sind kürzer, die Kommunikation ist viel einfacher. Ich setze mich eben mal ins Auto und kann den besuchen und kann mir da Muster vor Ort anschauen oder wie auch immer. So, aber wenn ich dann schon aus Deutschland rausgehe, wie ich es eben schon gesagt habe, beispielsweise ist für mich Italien immer so ein Beispiel, den Lieferanten muss ich ganz anders führen. Da kann ich nicht davon ausgehen, wenn ich bestelle, dass ich eine AB kriege mit allen Informationen, die da drauf sind. Und wenn ich die dann bekommen habe, brauche ich auch nicht davon ausgehen, dass der sich unbedingt auch an diese Dinge hält, vor allen Dingen an die Liefertermine beispielsweise. Also den muss ich ganz anders führen. Also ich habe, was ich mal in der Vergangenheit gemacht habe, also viel mit italienischen Lieferanten zu tun gehabt, gerade in Norditalien im Bereich Schmiedeteile. Und das hast du halt gesehen, ne? Also da ist schon ein gewisser Aufwand da, da musst du auch schon vor Ort sein und dich auch mit dem Lieferanten zusammensetzen und Präsenz zeigen und auch eine persönliche Beziehung aufbauen, weil einfach diese persönliche Beziehung doch nochmal in diesen Ländern relevanter ist als vielleicht wie bei uns hier in Deutschland, sage ich einfach mal. Interessante Anekdote war, er hat einen Lieferantentermin in Italien. Mit dem Vertriebler habe ich mich dann im Hotel getroffen. Also der kam aus Deutschland und wir haben uns im Hotel getroffen und sollten dann am nächsten Morgen quasi zusammen zu dem Lieferanten. Und der Termin war um 10 Uhr, was ja relativ spät ist für unsere Verhältnisse. Ne? Wir würden in Deutschland den Termin wahrscheinlich auf 7.30 Uhr oder 8 Uhr setzen, sage ich mal. Das ist ja bei uns ja auch so. Ne? Also standen ja auch immer sehr früh. Aber in Italien war das zum Beispiel 10 Uhr. Und das war dann nicht 10 Uhr geht's los, sondern das war dann um 10 Uhr haben wir halt unseren Termin. So gestartet haben wir dann irgendwie ein Viertel nach mit dem Espresso. Also genau, auch da muss man sich darauf einstellen, wenn man mal einen Lieferanten besucht, wie es ja hier gewohnt, du kriegst halt mehrere Lieferantentermine an einem Tag hin, hast aber natürlich in solchen Ländern musst du das halt mit einplanen. Ne? Genau, und je weiter ich dann Richtung Osteuropa und dann Asien gehe, umso aufwendiger wird es. Eigentlich ist das eine ganz gute Regel. Ne? Also auch in Osteuropa, da hast du dann noch aufwendiger ist es, diese Lieferanten zu betreuen. Beispielsweise habe ich ganz gute Erfahrungen, beispielsweise in Tschechien. Da hast du halt auch deutlich mehr Aufwand, muss halt vor Ort sein. Auch dieses Qualitätsthema musst du gut vor Ort betreuen und bearbeiten. Am besten nimmst du die Ware auch vor Ort ab, bevor die Ware rausgeschickt wird, um das dann gleich vor Ort zu besprechen. Und ja, und dann in Asien nochmal ganz anders. Ne? Also in Asien kannst du eigentlich meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Erfahrung nach, nur erfolgreich beschaffen, wenn du auch eine Organisation vor Ort hast. Entweder hast du eine eigene Organisation oder du arbeitest mit Unternehmen zusammen, die deine Sprache verstehen, die dein Business verstehen, die deine Qualität verstehen und das vor Ort implementieren. Und das ist ja auch eines der Gründe, warum wir so viel mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, die dieses Thema bei uns halt als Beratungsleistung oder auch als in der Umsetzung halt von uns einkaufen, sage ich mal. Und genau, das ist natürlich so, dass Konzerne da anders aufgestellt sind. Die haben ihre Einkaufsbüros meistens und ihre Niederlassungen weltweit verteilt. Im Mittelstand sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber das ist so meine Einschätzung zu den unterschiedlichen Lieferanten auf dem Globus.
Ja, perfekt. Hört sich gut an. Ich glaube, auch da waren wieder ein paar wertvolle Sachen dabei. Jetzt hätte ich von dir ganz gerne so ein paar, du hattest vorhin mal den Einkaufswerkzeugkoffer angesprochen, da würde ich auch nochmal gern reinsteigen. Du
hattest, soll ich den nochmal auspacken, oder wie?
Ja, mach ihn ruhig nochmal auf. Ich glaube, darauf warten auch die Zuhörer tatsächlich. Ja, du hattest gesagt, schreibt eure Lieferanten doch proaktiv an. Ich finde, das ist ein mega wichtiges Tool, um erstmal hier, wie sagt man so schön, den Anker auch erstmal zu setzen. Ne? Aber wie wären jetzt deine konkreten Schritte und Empfehlungen und auch mit den Tools aus deinem Werkzeugkoffer, die du den Einkaufsabteilungen, den Einkäufern mitgeben kannst, um das Thema Einkaufspreisreduzierung einfach in den Griff zu bekommen und vielleicht auch einfach mal zu starten?
Ganz vorne anfangen. Und zwar bei den Daten. Also um das wirklich vernünftig anzugehen, muss ich ja erstmal eine vernünftige Datenbasis haben, um überhaupt mal zu identifizieren, welche Produkte guck ich mir an im ersten Step. Insofern vernünftige Warengruppen im System haben und dann sich die Artikel pro Warengruppe aus dem System ziehen und schauen, wie sich die Einkaufspreise entwickelt haben, wie sich die Mengen entwickelt haben. Und dann wirst du relativ schnell ein Bild erkennen, wo die Einkaufspreise dir davongeflogen sind. Das sind natürlich die Teile, die musst du dir als allererstes mal anschauen. Und dann würde ich natürlich mir auch immer die Heißläufer angucken. Ne? Was aber immer wieder interessant ist, finde ich, wenn man dann, also deswegen sage ich ja, diese Datenbasis ist halt sehr, sehr relevant, die sich mal aus dem System zu ziehen und das zu clustern nach Warengruppe, also nach Warengruppe, Artikel und dann deine Lieferanten auch dahinter. Diese B-Artikel sind relativ interessant, weil viele Einkaufsabteilungen haben ihre B- und ich sage jetzt mal C-Artikel nicht so richtig im Blick. Weil bei den C-Artikeln bin ich immer ein bisschen vorsichtig, da geht es eher um den Prozess als um den Einkaufspreis in der Regel. Bei den B-Artikeln, da würde ich wirklich den Einkaufsabteilungen mal raten, schaut euch mal die B-Artikel an. Wie haben sich da die Preise entwickelt? Wie haben sich da die Mengen entwickelt? Und wie stehen die Lieferanten dahinter? Welche Lieferanten in welchen Märkten habt ihr und welche Alternativen kann es dafür geben? Oder aber halt auch das ganze Thema, was ich eben angesprochen habe, mit dem Thema Value Engineering. Also ganz klare Empfehlung, erstmal Grundlage schaffen und die Daten ziehen. Und da geht es meistens schon in mittelständischen Unternehmen los, dass da echt Schwierigkeiten bestehen, diese Daten vernünftig aus dem System zu ziehen. Also das wäre so der erste Step für mich. Und dann daraus abzuleiten, zu sagen, okay, ich gucke mir auf der einen Seite, kann ich starten mit Heißläufern und mit den Artikeln, wo die Preise mir davongelaufen sind. Oder aber auch wirklich mal sich die B-Artikel anzuschauen von den Verbrauchswerten her und zu gucken, wo sind mir da denn eigentlich die Preise weggelaufen. Weil das ist wirklich aus Erfahrung auch nochmal ein Potenzial, eine Potenzialkiste, die du da im Prinzip hast, die man angehen kann. Und dann hast du erstmal eine gute Grundlage geschaffen. Dann ist natürlich immer so die große Frage, wie bist du im Einkauf aufgestellt? Hast du wirklich die Ressourcen und auch das Know-how, dich mit diesen Warengruppen im Blick auf die Beschaffungsmärkte, die es gibt, zu beschäftigen? Weil der nächste Step wäre zu gucken, okay, wo kaufe ich aktuell ein und wo kann ich einkaufen? Also eine Beschaffungsmarktanalyse zu machen. Und dann wäre der nächste Step auch zu sagen, okay, wo macht es Sinn, neue Lieferanten anzufragen? Oder wo macht es halt Sinn, das bestehende Produkt mit dem aktuellen Lieferanten nochmal auf die Prüfwaage zu legen und zu sagen, okay, wie kann ich dieses Produkt optimieren, um hier Preise zu reduzieren? Das sind so die Wege, die ich mal kurz und knapp beschreiben würde, wo man einfach mal ansetzen kann, damit man überhaupt mal eine Basis hat. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, ich meine, das kann man machen, da wird man die Erfahrung sammeln, wild Anfragen durch die Gegend zu schicken, auch vor allen Dingen auch in irgendwelche asiatischen Lieferanten oder osteuropäischen Lieferanten, die man irgendwo auf Messen getroffen hat oder sich aus dem Internet rausgesucht hat, das führt zu keinem Erfolg. Das ist einfach nur Zeitverschwendung und das ist einfach, das funktioniert einfach nicht. Du kennst den Lieferanten nicht vernünftig, du hast gar keinen Bezug zu dem, du weißt gar nicht, welche Preise der am Ende des Tages anbietet. Also da gehört viel, viel, viel mehr dazu, bevor du eine Anfrage an einen Lieferanten rausschickst und sagst, biete mal an. Also ich meine, wir haben ja bei uns bei KKSC den Standardprozess oder einen etablierten Prozess, wie wir das machen. Aber da gehört viel, viel mehr dazu. Du musst eine Longlist haben, du musst die vernünftig auditieren, daraus eine Shortlist generieren und dann wirklich im Detail sagen, ich schicke die RFQ raus und dann wirklich ins Detail mit dem Lieferanten einsteigen und viele Dinge auch vor Ort machen halt, ne? Aber um mal wirklich mal eine vernünftige Basis zu generieren, ist wirklich mal sich wirklich die Daten anzuschauen und das mal zu analysieren, was macht überhaupt Sinn, was schaue ich mir mal im ersten Step an.
Cool. Also ich sehr, sehr gut. Ich glaube, du kannst deinen Koffer wieder schließen. Also es waren ein paar gute... führt mich jetzt auch schon tatsächlich zu meiner letzten Frage. Vielleicht hast du auch momentan ein Update auf dem Tisch oder bei einem Kunden, wo du das momentan angegangen bist, eine Preisreduzierung oder auf die Lieferanten zuzugehen. Ja, vielleicht kannst du da die Zuhörer auch nochmal zu einem aktuellen Thema einfach mitnehmen.
Kann ich gerne machen. Da fallen mir so zwei Themen, ehrlich gesagt, oder zwei
Projekte, gerne auch zwei.
Die mir so in Erinnerung geblieben sind. Und zwar ging es da um ein, also wieder ein Beschaffungsprojekt. Da hatte das Unternehmen beispielsweise ein Problem, diese Teile zu beschaffen. Ein absolutes B-Teil. Deswegen habe ich das eben gerade auch nochmal angesprochen, weil mir das so im Hinterkopf hängen geblieben ist. Ein absolutes B-Teil, was wirklich in dem, vor allen Dingen auch in dem Gesamtprodukt, was das Unternehmen ausliefert, wirklich werttechnisch eine untergeordnete Rolle spielte. Also im Einzelprodukt, aber im Volumen, im Einkaufsvolumen dann wiederum, wenn man sich das, deswegen sagte ich ja mal Daten schaffen, also sich angucken, was kaufe ich eigentlich ein, welchen Spend habe ich, war es eine hohe sechsstellige Summe, also knapp siebenstellig, so. Und das Unternehmen hatte an der Stelle Beschaffungsprobleme, diese Teile einzukaufen. Und hatten wir das Projekt übernommen, uns das Produkt, also uns die Daten angeschaut und haben festgestellt, okay, vermeintliches B-Teil, aber vom Volumen her relativ hoch. Eine vernünftige Beschaffungsmarktanalyse durchgeführt und Lieferanten angeschaut, auditiert, eine Shortlist erstellt, wie ich es eben gerade beschrieben habe, unserem Prozess dann vernünftige Anfragen gestartet mit vernünftiger Spezifikation, dann auch für die einzelnen Länder in den jeweiligen Sprachen, das ist auch alles relevant, da einfach, ich kann halt nicht mit deutschen Zeichnungen und deutschsprachigen Zeichnungen rausgehen, sage ich mal, und Spezifikationen, sondern ich muss halt schon schauen, am besten in Landessprache oder zumindest in Englisch das zu machen und haben dann einen Lieferanten qualifiziert dafür, in Großbritannien. Und das waren Einkaufspreisreduzierungen. Also Joshua, wenn ich diese Preisreduzierung hier kommuniziere, werden viele Einkäufer sagen, ja, macht er schon wieder Werbung für KKSC. Aber das war über 75% Preisreduzierung. Es war tatsächlich so. Das war tatsächlich so. Also es war wirklich auch so, als die Angebote auf dem Tisch waren, als die verhandelt worden sind, war es auch wirklich die Frage, hat der Lieferant das wirklich verstanden? Oder bietet der uns hier irgendwie ein anderes Produkt an? Oder ist der im Komma verrutscht? So. Aber wir wussten aber von den Daten her, dass die Preise sich bei dem aktuellen Lieferanten über die Jahre Step by Step hochgegangen sind. Man hat sich das Ding nie angeschaut, weil das so eine untergeordnete Rolle spielte. So, und dann hast du plötzlich, bist du bei knapp, beim Einkaufsvolumen von knapp einer Million, sage ich mal, ne? Hoch sechsstellig, knapp einer Million, auf einmal reduzierst du das Ding auf knapp 200.000 Euro. Ne? Und das ist mal ein Saving, das ist da so viel, also wenn man sich dann wiederum anschaut, wie groß die Rendite in dem Unternehmen ist, also das zu verdienen, diese Summe zu verdienen, da muss man ein paar Kundenaufträge abwickeln halt. Ne? Und das war echt ein interessantes Projekt, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Und deswegen wollte ich das mal hier kommunizieren. Also das war wirklich mal eine ja, tatsächlich auch mit dem Beschaffungsmarkt Großbritannien beispielsweise. Das ist ja das, was ich am Anfang sage. Viele sagen ja, okay, ja, Low-Cost-Country nach Indien, China. Nee, das ist auch ein Beschaffungsmarkt, aber das, um meine Einkaufspreise zu reduzieren, muss ich nicht unbedingt in diese Länder gehen. Kann ich, wenn es sinnig ist, machen wir auch. Aber ich muss das nicht tun, sondern wie in dem Beispiel Großbritannien. Aber jetzt habe ich so viel gesprochen, ich würde vorschlagen, wir belassen das jetzt bei diesem einen Beispiel, weil ansonsten zieht sich das hier in unserem Podcast. Wir können ja vielleicht nochmal, also ich denke, dieses Thema Einkaufspreisreduzierung ist ja wirklich sollte ein laufender Prozess und in Einkaufsabteilungen sein und immer ein wichtiges Thema sein. Insofern, mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir nochmal eine zweite Folge zu dem Thema Einkaufspreisreduzierung machen, wo wir vielleicht mal in konkretere Beispiele einsteigen und Step by Step mal erklären, wie wir diese Dinge, wie man diese Dinge lösen kann, also wie man Einkaufspreise nachhaltig reduzieren kann, und ganz wichtig, und zugleich auch die Qualität behält und die Materialverfügbarkeit behält. Das ist ja auch immer wichtig, was man oft vergisst, wenn man sich nur die Preise anguckt. Also mein Vorschlag wäre, wir planen einfach nochmal eine weitere Folge in den nächsten Wochen ein und gehen nochmal auf das Thema Einkaufspreisreduzierung ein.
Natürlich absolut dabei, und dann darfst du auch wirklich jetzt deinen Werkzeugkoffer schließen, musst ihn dann halt in ein paar Wochen wieder auspacken, aber ich glaube, das ist eines deiner geringeren Probleme, und dann bin ich auch gerne durch und übergebe dir für die letzten Worte.
Diesmal habe ich gar keine großen Worte zuletzt zu sprechen. Was wir halt nur merken, ist tatsächlich, liebe Zuhörer, wir sind ja auf allen Plattformen aktuell aktiv mit unserem Podcast, Amazon, Apple, Spotify, YouTube. Was wir halt merken, wir haben viele Views, viele Zuhörer, aber relativ wenige Abonnenten. Das heißt also, relativ wenige abonnieren die Kanäle. Ist ja oft so, dass man die Kanäle nicht abonniert, aber sich die trotzdem anhört. Also lasst uns doch einfach mal ein Like da, am liebsten einen Kommentar da, und folgt doch einfach unseren Podcast-Kanälen. Da unterstützt ihr uns, damit wir weitere Folgen machen können und interessanten Content bieten können. Und dabei will ich es jetzt belassen und mich bei allen bedanken. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.
Bis denn. Ciao, ciao.